Wir sind so frei, sagen wir. Und wenn wir das sagen, ich bin so frei, dann klingt das ziemlich souverän. Dann klingt das so wie, ich hab's im Griff, alles okay. Wir sind so frei, ich bin so frei. Wenn man es anders formuliert, ich bin so frei, das war die Frage von Martin Luther, der sich überlegt hat, sind wir als Menschen ganz und gar frei, uns für Jesus Christus zu entscheiden? Oder ist es vielleicht mehr so, dass Gott mit uns den Anfang macht, dass er uns ruft, dass er uns sucht und dass er uns findet? Oder gehört vielleicht beides am Ende zusammen? Dazu diesen Predigttext, den wir gerade eben gehört haben, und dazu auch die Folie, die ihr hier seht. Die Pharisäer in dieser Geschichte, die wir hören, die sind sich ihres Vorsprungs vor den anderen, vor den Zöllnern bewusst. Denn sie haben sich ja entschieden, das Gebot Gottes zu halten. Sie haben sich dafür entschieden, alle Vorschriften des Alten Testamentes zu halten. Und sie haben sich sogar dafür entschieden, noch viel mehr an Regeln einzuführen und durchzuhalten. Und das alles, damit sie ganz mit Gott verbunden sind. Die Pharisäer sehen also ihren Vorsprung gegenüber den Zöllnern darin, dass sie sich dafür entschieden haben, das Richtige zu tun. Die Zöllner tun das bekannterweise nicht. Und in unserem Vers heißt es, da waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die ebenso einen schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt. Also die Zöllner und die anderen, die Sünder, wie sie in einer anderen Übersetzung genannt werden, die mit einem schlechten Ruf kommen zu Jesus. Und das ist jetzt überraschend. 5 Akteure sehen wir in dieser Geschichte beschrieben. Da ist einmal Jesus, der Hirte. Dann gibt es da die Zöllner, die Pharisäer, die wir schon ein wenig kennengelernt haben. Und dann geht es irgendwie auch um Schafe. Um das schon mal vorwegzunehmen, das seid ihr und ich und wir und es geht um Münzen. 5 Akteure, die alle eine Rolle spielen und wir beginnen mit den Zöllnern. Die Zöllner sind es, die sich auf den Weg zu Jesus machen. Da waren sie wieder einmal, lesen wir, mit Jesus versammelt. Das sind also Menschen, die keinen guten Ruf haben, aber die an Jesus interessiert sind, die zu ihm hinkommen, die sich auf den Weg zu Jesus machen, die also aktiv sind und in diesem Sinne durchaus eine Entscheidung treffen. Sie sagen, wir wollen Jesus hören. Wir wollen hören. Was erwartest du, wenn du heute Morgen hier bist? Was willst du hören? Wen willst du hören? Auf wen oder was willst du Acht geben? Und was erwartest du, wenn du zu Hause vielleicht in der Bibel liest? Wem willst du da begegnen? Was willst du wahrnehmen? Was ist deine Erwartung, wenn du betest? Wenn du Lieder singst? Wenn du Gott lobst in der Anbetung? Was erwarte ich von dem Glauben an Jesus Christus? Ich denke, ganz viele von uns werden sagen, Mensch, ich wünsche mir, dass Jesus mich in meinem Lebensalltag unterstützt, dass er mir da zur Seite geht, wo ich beruflich herausgefordert bin, dass er mir da zur Seite geht, wo ich mich vor dem Alltag fürchte, vielleicht vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einer kritischen Begegnung in der Familie. Ich wünsche mir, dass Jesus mir begegnet in meiner Krankheit oder in meiner Gesundheit, dass er mir Gesundheit erhält, dass er mich alt werden lässt, dass er mir in meiner Krankheit Heilung schenkt, Linderung, zur Seite geht, dass er mich tröstet in meiner Seele. Ich wünsche mir, sagst du vielleicht, bei Jesus Christus Freude fürs Leben zu finden, eine Ermutigung, etwas, was mich stark macht, vielleicht auch etwas, was mich führt durch das Leben hindurch in meinen vielen Einzelentscheidungen, die ich zu treffen habe. Und jetzt merken wir, wenn wir das uns vor Augen führen, dass die Zöllner Jesus suchen, dann ist klar, die Zöllner, sie leben hier persönlichen Glauben. Glaube an Jesus ist immer persönlicher Art. Wenn du Jesus Christus suchst, ist das etwas ganz Persönliches. Das ist etwas, was du mit Jesus, mit Gott gemeinsam hast. Das ist etwas, was dir kein anderer abnimmt. Es ist etwas, wozu dich letztlich auch kein anderer dazu veranlassen kann. Und was ich spannend finde an diesem Text ist, dass Jesus bereits den Wunsch der Zöllner, ihn hören zu wollen, als eine Umkehr wertet. Vers 7. Da sagt Jesus, ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Und Vers 10 nochmal das Gleiche. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Warum ist das so merkwürdig? Weil wir ja über das neue Leben der Zöllner und der Sünder in diesem Text noch überhaupt nichts erfahren. Da wird uns ja nicht beschrieben, und sie kamen zu Jesus und danach revolutionierten sie ihr Leben und machten plötzlich alles ganz anders. Die Zöllner waren keine Zöllner mehr und die Sünder waren keine Sünder mehr und die Sonne ging auf und die Welt war in Ordnung. Nein, das wird nicht beschrieben. Sondern Jesus beschreibt als Umkehr, dass sich da Menschen auf den Weg machen, um ihn zu hören. Von den Konsequenzen, die daraus resultieren, wird später die Rede sein in deinem Leben, in meinem Leben. Aber zunächst ist es so, dass das hier gar keine Rolle spielt. Mit dem Wunsch, Jesus hören zu wollen, beginnt der Glaube und ist Umkehr bereits vollzogen. Denn was Jesus zu sagen hat, das hören wir nur bei ihm. Jetzt ist unser Bild etwas reicher geworden. Die Zöllner und die Pharisäer haben wir schon kennengelernt und für die Schafe, ich hatte es schon gesagt, steht jetzt ein Ich und für die Münze ein Du. Was Jesus zu sagen hat, das hören wir nur bei ihm. Das Besondere am Evangelium, das Besondere an der Verkündigung Jesu ist, dass er sagt, der Glaube an Gott beginnt für dich als Menschen im Himmel. Der Glaube an Gott, der Glaube an mich, sagt Jesus, beginnt damit, dass Gott sein Ja zu dir bereits gesprochen hat. Glaube beginnt immer damit, dass Gott den ersten Schritt auf den Menschen zugetan hat. Das ist das Einzigartige, was Jesus zu sagen hat und was wir nur bei ihm hören. Andere Religionen, andere Philosophien sagen so etwas wie, nun streng dich mal richtig an, nun werd mal ein ordentlicher Mensch, nun gib dir mal Mühe und vielleicht, man weiß es nicht, gibt es einen Gott und vielleicht ist dann Gott mit dir zufrieden. Nur bei Jesus hören wir, dass der Glaube mit der liebenden Zuwendung Gottes zum Menschen beginnt, mit dem, was Martin Luther in dem Begriff der Gnade neu entdeckt hat. Damit fängt alles an. Und das ist zunächst mal eine Botschaft für alle Menschen. Jesus hat diese Botschaft in die Welt gebracht und allen Menschen und allen Nationen und allen Völkern gepredigt. Und er ruft uns auf, diese Botschaft allen Menschen weiterzugeben. Er ruft uns dazu auf, nicht vorher zu sagen, was sind denn das für Leute und lohnt sich das überhaupt, denen das zu sagen und wie kann man das machen, sowas, so eine Nachricht Zöllnern und Pharisäern, Sündern zu erzählen. Nein, sagt Jesus, genau darum geht es. Diese Botschaft, diese Liebe Gottes gilt allen Menschen. Und dann ist es auch sein Wort ganz konkret für dich persönlich. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du ein Bibelwort oder ein Wort, Lied, Vers oder dergleichen gehört hast und das hat dich unmittelbar berührt. Und du wusstest, boah, das löst in mir etwas aus. Dieses Wort gilt mir. Das ist wie ein Zuspruch Gottes direkt in mein Herz. Wenn du das schon einmal erfahren hast, dann kann es geschehen, dass du ganz ermutigt weitergehst. Manchmal ist es aber auch so, dass wir ein solches Wort von Gott hören und dann trotzdem zweifeln, dass wir sagen, kommt das vielleicht doch alles nur aus meinem Bauch heraus? Sind das meine Fantasien, meine Gedanken, meine Wunschträume? Wenn mich so ein Wort Gottes intensiv erreicht, habe ich mich dafür entschieden, es zu glauben, dass es ein Wort des Herrn an mich ist. Und wenn Gott dir ein solches Wort gibt und wenn dir das beim Bibellesen irgendwo begegnet oder in einer Liedzeile, dann nimm es für bare Münze. Dann halte es fest. Dann sag, dies ist ein Wort des Herrn mir zugesprochen. Nur so können wir prüfen, ob Gottes Worte in unserem Leben wirklich eine Bedeutung haben oder ob es nur Sprüche sind. Gott sagt das einmal, stell mich doch auf die Probe. Lebe doch mit mir und lebe so praktisch mit mir, dass du dich auf mein Wort einlässt und prüfst, ob das stimmt, was ich dir zusage und was ich dir zu sagen habe. Übrigens sind solche Worte nicht immer nur gute Worte, also positive, aufbauende. Ich habe es durchaus erfahren, dass Jesus mir durch sein Wort auch Dinge gesagt hat, naja, über die spricht man nicht so gerne. Und trotzdem war es sein Wort an mich und ich wusste das auch. Und mich dem zu entziehen, wäre völlig falsch gewesen. Also das Wort Gottes für alle Menschen, sein Wort aber ganz spezifisch auch für dich. Ich mache gerade einen Alpha-Kurs in Holzwickede, den ich dort führe. Und da gibt es ein Bibelwort, das in diesem Kurs vorkommt, ein recht bekanntes Bibelwort, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jemand aus dem Kurs hat dieses Wort wie vom Himmel her getroffen. Der steht vor meiner Tür, vor meinem Leben und klopft bei mir an, kann das möglich sein? Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, Mensch, das Wort habe ich jetzt schon 10-mal gehört, also das ist ja abgewetzt wie meine Jeans. Aber für diesen Menschen, der dieses Wort noch nie gehört hatte, ist es wie ein Hammer. Wirklich wie etwas, was ins Herz eindringt, was Mark und Seele scheidet. Und ganz klar ist, ja, jetzt in diesem Kurs höre ich, Jesus, Sohn Gottes, steht vor meiner Tür und klopft an. Die Zöllner werden von Jesus angesprochen. Das gefällt mir ganz besonders an dieser Geschichte, die wir hier in der Bibel finden. Die Zöllner kommen zu ihnen und Jesus lässt das zu. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er spricht sie an. Aber Jesus spricht ja auch die Pharisäer an. Und das ist ganz typisch für Jesus. Da gibt es nicht Leute, die sind ihm wertvoller als andere. Da geht er hier nicht durch die Reihen und sagt, ja, die spreche ich an, den wieder nicht, den spreche ich an und naja, dessen Name gefällt mir auch nicht. Sondern Jesus spricht auch die Pharisäer an und davon lesen wir, da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Jesus kümmert sich also auch um die Pharisäer und er sagt nicht, Mensch, die begreifen ja nun gar nichts. Mit denen bin ich fertig. Jesus sieht, dass die Pharisäer sich ärgern. Glaube ist immer persönlicher Glaube, hatten wir gesagt. Aber worüber sich die Pharisäer ärgern, ist, dass Glaube kein selbstgemachter Glaube ist. Denn das, so dachten sie von sich, wir haben diesen Glauben doch selber initiiert in unserem Leben. Wir machen doch alles, was dafür notwendig ist. Es kommt ganz und gar auf uns an. Und da erinnern wir uns nochmal an Martin Luther, der im Grunde sagt, Glaube ist immer persönlicher Glaube, dein persönlicher Glaube. Er ist aber nie selbstgemachter Glaube, sondern immer ein Geschenk Gottes, das bei ihm seinen Anfang hat. Und dazu erzählt nun Jesus das Gleichnis von den Schafen und den Münzen. Ihr kennt Kühe, ihr kennt Pferde. Und ihr habt es vielleicht schon mal beobachtet, wenn der Bauer an das Gatter kommt, abends zu den Pferden oder Kühen, dann pfeift er nur, macht das Gatter auf und alle marschieren in den Stall. Das ist eine Intelligenzleistung. Schafe machen das nicht. Schafe gehen nicht nach Hause. Die finden niemals von alleine zu Hause. Wenn sich Schafe, die gehütet werden, damals in der Landschaft hinter einem Felsblock verirrten, dann sahen sie die Herde nicht mehr und dann waren die völlig durch den Wind. Da sagten die, boah, ich bin allein, ich bin verloren, wie komme ich nach Hause? Kein Plan, kein Navi, nix. Und das erzählt hier Jesus und sagt, der Hirte macht sich auf den Weg, lässt die 99 zurück im Gatter, eingefriedet, und sucht nun dieses eine Schaf, das sich verirrt hat, denn er weiß, von alleine kann das nie und nimmer zurückkommen. Jesus sagt also den Pharisäern, passt mal auf, ihr gehört zum Reich Gottes dazu, ihr gehört zum Volk Israel. Das ist großartig. Aber er sagt ihnen auch, die Schafe, wie du und ich, wir sind alles Gefundene. Da sagen die Pharisäer vielleicht, naja, es gibt ja auch noch ein intelligentes Schaf. Unter den vielen, irgendeins wird wohl von alleine nach Hause finden und so ein intelligentes Schaf bin ich gewesen. Ich habe mich ganz alleine frei dafür entschieden und deswegen bin ich hier und bin ich nicht toll. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis von der Münze oder ich würde sagen vom Euro. Und er sagt, nun da ist eine Frau, die hat eine Münze verloren und kehrt herum. Warum kehrt ihr herum? Es ist dunkel in der Wohnung. Staubsauger gab es nicht, aber Fliesen. Und wenn man im Dunkeln kehrt, dann hört man, dass sie irgendwann klingeln. Und wer bei euch zu Hause putzt, wo ist immer am meisten Dreck? In den Ecken, genau. Und so ist das mit der Münze wahrscheinlich auch gewesen. In irgendeiner dunklen Ecke hat die Frau dann die Münze gefunden und sich unglaublich darüber gefreut. Und wenn es wirklich um eine Münze geht, dann ist ganz klar, eine Münze kann nicht von alleine eine Entscheidung treffen. Eine Münze muss gefunden werden, sonst ist sie verloren. Sonst liegt die Jahre ein Jahr aus in der Ecke. Kein Mensch denkt an die, kein Mensch schaut nach der. Und Jesus sagt, genau das tut der gute Hirte. Genau das tut diese Frau. Sie sucht danach, weil ihr diese Münze so wichtig ist. Also, Gottes Handeln an dir ist, dass er aktiv nach dir sucht. Und er sucht aktiv nach deinen Freunden. Er sucht nach deinen Familienangehörigen. Ich persönlich kenne dieses Gefühl, dass ich sage, Mensch, warum finden Freunde, Bekannte, Familienangehörige nicht zum Glauben? Das ist doch eigentlich total naheliegend. Mir ist es ein ganz großer Trost zu wissen, dass es den Hirten gibt, der die Münze, die verloren ist, sucht. Und dass es den Hirten gibt, der das Schaf sucht. Dass also Gott mit all diesen Menschen, die uns, die dir am Herzen liegen, unterwegs ist. Und mit den vielen anderen Menschen um uns herum auch. Noch einmal zu dieser Person aus dem Alpha-Kurs. Sie suchte in östlicher Meditation Stille und Ruhe und Frieden für sich persönlich zu finden. Und da in einem solchen Meditationskurs erhält sie ein Buch, ein Meditationsbuch von einem Meister. Und in dieses Buch legt sie zurück, liest da nicht drin, über Jahre nicht darin. Und irgendwie und irgendwann fällt es ihr wieder in die Hände und die blättert das durch und liest eine Stelle, darin steht, was von den Religionen, die an einen lebendigen Gott glauben, an einen persönlichen Gott. Und dies ist das Wort, das sie trifft. Nämlich, boah, den will ich jetzt aber mal suchen. Da mache ich mich mal auf den Weg. Da gehe ich mal in den Alpha-Kurs. Was ich daran so bemerkenswert finde und weshalb ich das erzähle, ist, weil sich in dieser Geschichte, meine ich, genau das widerspiegelt, was wir hier finden. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, gesucht und gefunden. Und das tut er oft auf ganz wundersame Weise. Und mein Kollege, der Rolf Cyrus, spricht ja vielfach von der geistlichen Reise. Und das ist tatsächlich wahr. Menschen sind unterwegs und Gott, Jesus, schaut nach ihnen, hier und dort. Eine Münze, sagte ich, kann sich nicht entscheiden, sie muss gefunden werden. So wie Jesus dich gefunden hat, so wie er mich gefunden hat, so wie er deine Familienangehörige und Freunde noch finden will. Er ist unterwegs. Jesus ist ein Suchender. Er ist der gute Hirte. Und wenn er das Schaf gefunden hat, dann lädt er es auf die Schultern, geht nach Hause und freut sich wie Bolle. Freut sich mit seinen Freunden. Der Erwählende, sagt Jesus den Pharisäern, ist Jesus, der Menschen sucht, findet und nach Hause bringt. Und wenn du das für dich begreifst, dann ist große Freude in deinem Leben. Große Freude, weil du ein Gefundener bist. Große Freude, weil du nach Hause getragen wurdest. Große Freude, weil du weißt, auch im Leben mit Jesus, an jedem neuen Tag, beginnt es immer mit der Zusage Gottes, mit seinem Ja zu dir. Da fängt es immer an, alles andere ist Text danach. Mich begeistert dieser Gott, mich begeistert Jesus, mich begeistert die Botschaft der Reformation. Der Erwählende ist Jesus. Jesus sagt den Pharisäern aber auch, passt mal auf, ihr habt doch mit den Zöllnern etwas gemeinsam. Schaf und Münze haben gemeinsam, dass sie gefunden werden müssen. Aber Zöllner und Pharisäer, was haben die miteinander gemeinsam? Sie haben miteinander gemeinsam, Gefundene solidarisieren sich mit den Suchenden. Und wenn du dich als ein Gefundener weißt, ein von Gott gefunden und von Jesus zu Gott gebrachter weißt, dann bedeutet das, dass wir uns mit den anderen solidarisieren. Weil wir wissen, es ist nicht unser Eigenverdienst, unsere eigene Leistung, nicht ursächlich unsere eigene Entscheidung gewesen, sondern es ist Gottes Barmherzigkeit gewesen, sein Suchen und Finden, dass ich an Jesus Christus glaube, dass der Geist Gottes in meinem Herzen eingezogen ist. Niemand von uns hat Christus dazu gezwungen oder dem Geist einen Befehl gegeben. Es ist wirklich reine Gnade. Es ist ein Geschenk. Und das solidarisiert die Gefundenen mit den Suchenden. Martin Luther sagt deswegen, das Erste im Christenstand ist das Geben Gottes. Und dieses Geben Gottes erfahre ich, das erfährst du und das erfahren wir und alle Menschen, die Jesus Christus noch kennenlernen werden. Das Erste im Christenstand, das Erste also im Leben mit Jesus Christus, ist das Geben Gottes, dass Gott etwas gibt. Und das Ganze endet dann mit einer ziemlich einfachen Aussage, nämlich freut euch mit mir. Das ist Gottes Einladung an uns, Gefundene freuen sich gemeinsam. Und Gefundene erzählen ihren Freunden davon und sagen, Mensch, freut euch doch mit uns. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Ich freue mich über jedes Schaf, über jeden Menschen, den ich gefunden habe. Über jeden, der umkehrt, über jeden, der danach mir fragt, über jeden, der diesem ersten Impuls gefolgt ist. Über jeden, der diesem ersten Impuls gefolgt ist, dem ich schon in ihn angestoßen habe, so wie ich das von dieser Frau aus dem Alpha-Kurs erzählte. Nun freut euch doch, sagt Jesus, mit mir. Und genau das war das, was den Pharisäern abging, weil sie sich alles auf die eigenen Fahnen schrieben, konnten sie einfach keine Freude mit Gott spüren. Und ich vermute mal, Pharisäer wären auch nicht zum Abendmahl gegangen, zu dem wir euch jetzt herzlich einladen. Denn das Abendmahl steht dafür, dass Jesus für uns, für dich und mich alles getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat, das wir ausdrücken in diesem gebrochenen Brot. Und dass er sein Blut für uns vergossen hat, was wir darstellen im Kelch, aus dem wir gemeinsam trinken. Und ob du nun großen Becher nimmst oder kleinen Becher, klar ist, wir sind solidarisch miteinander, denn wir sind alle Gefundene und gerettet, erlöst, allein aus Gnade. Und wenn du dies glaubst, wenn du darauf vertraust, wenn das Freude in deinem Herzen auslöst, dann kommt herzu zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl, denn für dich ist alles bereitet.